RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Finanzminister der Europäischen Union beraten gerade über die Aufrüstung Europas. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, bezeichnet die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage. Er begrüßt, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Die deutschen Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nach Berechnungen ihrer Bundesvereinigung kosten das konstante Rentenniveau von 48% und eine bessere Mütterrente bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Es sei leider keine Anstrengung zu erkennen, um die Ausgaben zu begrenzen, sagte Arbeitgeberchef Kampeter. Um die Vorhaben zu bezahlen, müssten also die Beitragssätze steigen. Das bedeutet am Ende höhere Arbeitskosten für Unternehmen und weniger netto für die Beschäftigten.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder und Neiße teils noch wolkiger, maximal 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 11 und in Mern schon am Oderbruch 15 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später auch Schauer oder Gewitter. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. US-Präsident Trump hat mehrfach deutlich gemacht, dass er es nicht mehr als Aufgabe der USA ansieht, Europa militärisch zu beschützen. Darüber sollten sich die Europäer mal lieber selbst kümmern. So ganz überraschend kam das eigentlich nicht, dennoch haben die EU-Staaten eine Weile gebraucht, um ihre Gedanken zu ordnen. In Warschau beraten nun seit gestern die Finanzminister der Gemeinschaft darüber, wie diese neue Aufgabe finanziert werden soll. Angesichts klammer öffentlicher Haushalte sagen viele von ihnen, das gehe nur durch neue Schulden und eine bessere Zusammenarbeit. Unser EU-Korrespondent Jakob Mayer beobachtet in Warschau die Verhandlungen.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domanski, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue innerstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsklub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Sagt der scheidende Bundesfinanzminister Jörg Kukis, SPD. Der Beitrag war von Jakob Mayer. US-Präsident Donald Trump hat in fast allen Fragen andere Ansichten als sein Vorgänger Joe Biden, auch in der, wie zeitgemäß die Todesstrafe ist. Während Biden kurz vor Ende seiner Amtszeit noch die Todesstrafen von 37 Verurteilten in Bundesgefängnissen in lebenslange Haft umgewandelt hat, befürwortet Trump die Todesstrafe ohne Wenn und Aber. Häufiger soll sie nach seinen Vorstellungen künftig wieder verhängt und auch vollstreckt werden. USA-Korrespondent Ulrich Ückerseifer hat sich das Thema genauer angesehen.
Donald Trump unterzeichnete gleich am ersten Tag seiner Amtszeit am 20. Januar ein Dekret zur Strafverschärfung.
I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer. And tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law.
Ich habe bereits eine Anweisung unterzeichnet, die eine obligatorische Todesstrafe für jeden vorsieht, der einen Polizeibeamten ermordet, und bitte den Kongress, diese Politik in ein dauerhaftes Gesetz zu überführen. So Donald Trump im März vor dem Kongress. Die Todesstrafe, sie soll insbesondere auch gelten, wenn die Angeklagten bei Kapitalverbrechen Einwanderer ohne Aufenthaltsstatus sind. Mit Kapitalverbrechen ist in der Regel Mord gemeint. Es kann aber auch zum Beispiel um Totschlag oder Spionage gehen. Gab es unter Biden noch ein Moratorium auf Bundesebene für die Todesstrafe, soll sie nun in Prozessen wieder häufiger gefordert werden. Das erwartet der Jurist und Strafverteidiger Greg Isaacs aufgrund einer Ankündigung von Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Pam Bondi hat eine Anweisung rausgegeben. Wir schauen uns jetzt alte Fälle nochmal an. Wir beantragen die Todesstrafe häufiger und wir beenden das Moratorium. So Isaacs auf dem Sender ABC. Einer der ersten, den das treffen könnte, ist Luigi Mangioni. Der 26-Jährige wird beschuldigt, im vergangenen Jahr in New York einen bekannten Versicherungsmanager auf offener Straße getötet zu haben. Der Fall hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Es ist interessant, jetzt gibt es zwei Anklagen. Die des Staates New York ohne Todesstrafe und auf Bundesebene mit Todesstrafe. Dazwischen ist Luigi. Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagt, die Verfolgung der Todesstrafe gegen Mangioni sei Teil von Präsident Trumps Agenda, Amerika wieder sicherer zu machen. Make America safe again. Die Todesstrafe ist vor den Gerichten des Staates New York nicht mehr möglich. Aber nach Bundesrecht ist sie immer noch erlaubt. Darum könnte sie auch gegen Luigi Mangioni verhängt werden. Das Beispiel zeigt, dass die Regelung der Todesstrafe in den USA unübersichtlich ist. 23 der 50 Bundesstaaten haben sie abgeschafft. In 27 ist sie noch zulässig. Außerdem Militär und eben auf Bundesebene. Dort sitzen nach den Begnadigungen von Joe Biden im vergangenen Dezember nur noch 3 Verurteilte in den Todeszellen. In den 27 Bundesstaaten mit Todesstrafe sind es derzeit rund 2000.
Ulrich Ückerseifer war das aus den USA. Noch muss der Koalitionsvertrag von den SPD-Mitgliedern und auf einem kleinen Parteitag der CDU angenommen werden. Änderungen an dem Papier sind aber nicht mehr vorgesehen. Wirtschaftsvertreter hatten die Vereinbarung eigentlich überwiegend positiv bewertet. Die deutschen Arbeitgeberverbände haben aber doch noch ein Thema gefunden, das ihnen gar nicht gefällt. Das sind die Rentenpläne der neuen Koalition. Die hatte sich darauf verständigt, das Rentenniveau in Deutschland bis 2031 bei 48% des aktuellen Durchschnittseinkommens zu sichern. Die Arbeitgeber finden das viel zu teuer. Der Hauptgeschäftsführer ihrer Bundesvereinigung, Steffen Kampeter, vermisst im Koalitionsvertrag Ideen, den Kostenanstieg zu bremsen. Und er warnt vor Nachteilen auch für die Beschäftigten. Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio mit den Details.
Bis 2031 wollen Union und SPD das jetzige Niveau der Rente stabil halten. Außerdem soll die sogenannte Mütterrente steigen. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund 50 Milliarden Euro, hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA ausgerechnet. Union und SPD wollen diese Mehrkosten eigentlich aus der Staatskasse zahlen. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter rechnet trotzdem damit, dass schon in den nächsten Jahren die Rentenbeiträge weiter ansteigen. Von heute 18,6 auf über 20%. Arbeitgeber hätten dann noch höhere Kosten und Beschäftigte noch weniger netto, sagte Kampeter der deutschen Presseagentur. Vor allem auf die zusätzliche Mütterrente hätten Union und SPD verzichten sollen, findet er. Die geschätzten Ausgaben von 5 Milliarden Euro würden an anderer Stelle fehlen. Von den Arbeitgebern kommt allerdings auch Lob. Dass Rentnerinnen und Rentner mit Steuervorteilen motiviert werden sollen, weiterzuarbeiten, hält Kampeter für richtig. Für ihn macht das aber nur Sinn, wenn Union und SPD gleichzeitig bestehende Anreize abschaffen würden, früher in Rente zu gehen. Der Mangel an Arbeitskräften sei ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft.
Der Beitrag von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Brandenburg ist ein Flächenland, hat also viel Platz und nicht ganz so viele Menschen. Krankenhäuser brauchen aber eine gewisse Mindestauslastung, um finanziell bestehen zu können, besonders nach Inkrafttreten der Krankenhausreform. Deshalb hat der Kreistag Oberhavel am Mittwochabend nach emotionaler Debatte entschieden, das Klinikum Hennigsdorf zu schließen. Die Klinik in Oranienburg soll nun den Kernbetrieb übernehmen, Hennigsdorf nur noch eine Grund- und Notfallversorgung anbieten. Der Landrat von Oberhavel, Alexander Tönjes von der SPD, hat die Entscheidung im rbb24-Inforadio heute Morgen nochmal erklärt.
Das war ganz klar vorausschauendes Handeln, denn wir haben uns das Krankenhausgesetz des Bundes, was ja vor kurzem erst in Kraft getreten ist, angeguckt und die Folgen abgeschätzt. Und da werden ganz klare Kriterien vorgegeben, in welchem Abstand denn Krankenhäuser liegen müssen. Da geht es konkret um Fahrminuten. Und Hennigsdorf hat nun mal die geografische Lage in unmittelbarer Berlin-Nähe mit 5 weiteren Krankenhäusern. Und deshalb musste diese strategische Entscheidung fallen, die aber natürlich unendlich schwer ist.
Sagt der Landrat von Oberhavel, Alexander Tönjes von der SPD. Bald ist Ostern, dann beginnt auch schon die Urlaubszeit und viele werden auch in diesem Jahr wieder per Flugzeug verreisen, mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen wegen der großen Mengen an CO2, die dabei ausgestoßen wird. Der Klimaschutz ist auch Thema im Koalitionsvertrag von Union und SPD, der in dieser Woche vorgelegt wurde. Das Thema komme dort aber viel zu kurz, sagt Verena Greichen vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Sie haben ja eine ganze Reihe Sachen zum Luftverkehr im Koalitionsvertrag, aber ich kann keine einzige finden, die dazu führt, dass das Fliegen weniger Emissionen verursacht, sondern im Gegenteil, eine Zurücknahme zum Beispiel von den Quoten von E-Fuels, also dass man aus Strom Kerosin herstellt und auch innerhalb Europas sich dafür einzusetzen, dass wir eigentlich in den Klimaanstrengungen nachlassen im Flugverkehr. Deswegen frage ich mich, wo ist denn da die positive Vision hin zu einem klimaneutralen Fliegen?
Wie kann man mit gutem Gewissen fliegen? Das ist das Thema für Sascha Hingst und seine Gäste morgen ab 11:30 im rbb24-Inforadio-Forum. Und weiter macht hier Thomas Hollmann.
rbb24-Inforadio Sport.
Olympia jetzt hören, glaube ich. Bin ich das? Kleine Frage. Jetzt bin ich zu hören. Also seit einer Viertelstunde rollt der Fußball im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC gegen Darmstadt 98. So lautet die Zweitligapartie im Westend. Der vierte Sieg in Folge soll eingefahren werden gegen den Tabellennachbarn und sich damit dann wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. Das ist der Plan. Jakob Rüger, im Olympiastadion sind die Herthaner dem gegnerischen Tor denn schon näher gekommen?
Nee, beider Teams allerdings noch nicht so wirklich. Strafraumaktionen, Mangelware bislang in dieser Partie. 14 Minuten gespielt, noch 0:0. Beste Chance hatte Ibo Maser in der 6. Minute aus 25 Metern von halb links. Einfach mal ansatzlos abgezogen vom jungen Spielmacher der Berliner. Der Ball ging aber so einen guten Meter rechts am Darmstädter Tor vorbei. Stimmung ist gut im Berliner Olympiastadion. Die Sonne scheint hier rein. Über 45.000 sind da und hoffen auf den 4. Sieg in Folge und vor allen Dingen endlich mal wieder ein Heimsieg für die Berliner. Darmstadt versucht es über Müller mit dem langen Ball, aber Tjaak Ernst, der Torhüter der Berliner, aufmerksam, ist draußen aus seinem Kasten, fängt diesen Ball ohne Probleme ab. Und das ist so ein bisschen der Spielstil der Darmstädter. Sie versuchen es immer wieder mit langen Bällen hinter die Kette von Hertha BSC. Diese Dreierreihe um Toni Leistner, die sehr stabil steht in den letzten Spielen. Aber Toni Leistner heute als Kapitän, der koordiniert das bislang sehr gut. Schlägt den Ball jetzt eben aus dieser Dreierkette auf die linke Seite zu Martin Winkler. Der wird allerdings so ein bisschen zurückgedrängt in die Berliner Hälfte. Und dann geht es hintenrum wieder über Tjaak Ernst. Wieder so ein langer Ball in Richtung Martin Winkler auf die linke Seite. Der gewinnt zwar das Kopfballduell gegen Lopez, aber der Ball geht am Ende ins Seitenaus. Und deswegen gibt es den Einwurf für die Darmstädter vor den Augen von Trainer Florian Kohfeldt, der die Übergangssaison für die Darmstädter ausgerufen hat. Zuletzt hatten sie so ihre Probleme, allen voran auswärts extrem schwach, die Lilien. Aber heute sind sie bemüht, das Spiel hier mitzumachen. Die Hertha und Darmstadt allerdings bislang noch ohne Torannäherung, deshalb 0:0.
Vielen Dank, Jakob Rüger. Und damit zu den anderen beiden Partien, die da laufen. Ebenfalls seit 13 Uhr in Ulm. Noch keine Tore gefallen. Ulm gegen Magdeburg. Wir gehen gleich zum Spiel dorthin. Ich will Ihnen aber sagen, wo schon ein Tor gefallen ist, nämlich dass bei der Partie Hannover gegen Elversberg. Hannover führt mit 1:0. Die Hannoveraner haben ja durchaus noch Aufstiegschancen. Und dies hat auch Magdeburg. Die Magdeburger könnten der große Profiteur sein vom gestrigen Doppel-Blackout der Konkurrenz. Die Kölner nur 1:1 sind führt und der Hamburger SV verliert gegen Braunschweig 2:4 und jetzt ab nach Ulm.
Und wir kommen genau richtig zur Ulmer Führung. Das 1:0 für die Ulmer Spatzen. 17. Minute. Und wer hat's gemacht? Der neue Mann Semir Telalovic. Heute in der Startelf. Macht sein 10. Saisontor und das ist verdient, denn die Ulmer haben die Magdeburger hier bisher klasse bespielt. Sie machen es ähnlich wie kürzlich gegen Darmstadt, denn zu Hause, da sind sie stark und gehen jetzt gegen den Favoriten hier in Führung von Magdeburg. Vom Team von Christian Tietz kommt bislang zu wenig und Telalovic macht eben zweistellig 10. Saisontor. Es geht hier weiter verrückt zu in der zweiten Liga. Gestern Hamburg und Köln Federn gelassen, jetzt steht es hier 1:0 für Ulm gegen Magdeburg.
Michael Bollenbacher live aus Ulm und der Hinweis noch auf unsere Bundesliga-Sendung. Die beginnt wie gewohnt um 15 Uhr und Schwerpunkt dieser Sendung natürlich die Partie im Westen der Republik Leverkusen gegen Union Berlin. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Die Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen ist ein Ort, der den 37-jährigen Avrom Wolf und den 82-jährigen Erhard Polan aus Sachsen-Anhalt verbindet. Vor 80 Jahren wurden dort in einer Nacht mehr als 1000 KZ-Häftlinge lebendig verbrannt, wenige Stunden vor dem Eintreffen der US-Armee. Erhard Polans Großvater gehörte zu denen, die die Toten beerdigen mussten, unter ihnen auch den Großonkel von Avrom Wolf. MDR-Reporterin Doreen Jonas hat mit beiden gesprochen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Fast still ist es hier in der Gedenkstätte, oben auf dem kleinen Hügel bei Gardelegen. Nur eine Außenwand steht noch von der Feldscheune des einstigen Gutes Isenschnibbe. Von einer Umgehungsstraße dringt Rauschen herüber. Ein paar Vögel zwitschern in den Frühling. Ansonsten Stille. Was sonst an diesem Ort des Todes? Ich stehe auf einem Ehrenfriedhof im Norden Sachsen-Anhalts. Angelegt hat ihn die US-Armee. Und er erinnert ein bisschen an das Weiße Meer von Grabkreuzen wie in Arlington. So viele Gräber. Über 1000 sind es hier in der Altmark. Ich muss etwas suchen, um dieses eine Grab zu finden. A 12 297. Auf diesem Grab kein Kreuz, sondern an einer weißen Stange ein Davidstern mit der Nummer 108445. Kein Name, keine Geschichte, keine Familie, nur diese Nummer. Fast 80 Jahre lang. Bis Avrom Wolf aus der dritten Generation nach der Shoah in Australien entscheidet, die große Familienfrage zu klären. Was geschah mit Fischel Wolf, seinem Großonkel?
Ich erreiche Avrom an seinem Schreibtisch in Melbourne.
Avrom, can you hear me?
Okay. Seit Kriegsende sucht die Familie nach Fischel. Der Verlust hat sie geprägt, erzählt Avrom.
Family to my grandfather and the others. It was a devastating loss to know that he had perished in the Holocaust.
Und so war die Suche nach Fischel immer irgendwie präsent. Die letzte Notiz über ihn stammt von 1944 aus einer Krankenbaracke in Auschwitz. Sein Vater recherchiert in Briefen und Dokumenten. Jahre nach dessen Tod setzt Avrom die Suche nach Fischel fort. Im Internet. Und er findet ihn.
I could handle knowing he was dead. I always knew he was going to be dead. I was familiar with the gas chambers.
Ich konnte damit umgehen, zu erfahren, dass er tot ist. Ich kannte Gaskammern, die Gaswagen. Ich weiß viel darüber, was passiert ist. Aber auf diese besondere Geschichte war ich nicht vorbereitet. Zu erfahren, dass Fischel und tausend andere Opfer in diesem kleinen Dorf mitten in Deutschland so grausam ermordet wurde von ganz normalen Deutschen.
In the center of Germany, and to be so cruelly murdered by normal Germans.
108445, das ist die Nummer, die Fischel Wolf im KZ Mittelbau-Dora erhält. Von dort wird er in den letzten Kriegstagen mit über 1000 anderen KZ-Häftlingen auf einen der berüchtigten Todesmärsche geschickt. Als die Männer schwach und zerlumpt in Gardelegen ankommen, erhalten sie Essen, können sich ausruhen. Für ihr weiteres Schicksal hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, sagt Gedenkstättenleiter Stefan Winzer.
Es greift viel zu kurz zu sagen, die Tatbeteiligten hatten ihre Befehle. Das lässt sich so nicht ansatzweise belegen. Also wir haben nichts dergleichen. Man hätte sie in geordneten Verhältnissen den Menschen übergeben können. Man hätte sie irgendwie zurücklassen können.
Stattdessen wurden sie Opfer eines der grausamsten Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Des Massakers in der Feldscheune Isenschnibbe am 13. April 1945. Was ist passiert?
Was klar ist, dass hier in der Umgebung ein etwas abgelegener Ort gesucht wurde. Es wurde aus der Region sehr viel Treibstoff organisiert, die Scheune damit gedrängt, wenn sie so wollen. Und dass man eben dann zu Fuß die Menschen hergetrieben hat in die Scheune. Und letztendlich gibt es dann die Berichte, dass erste Brandsätze in die Scheune geworfen worden seien. Es ist gelungen, einen Teil der Scheune wieder zu öffnen und eben Versuch gestartet worden zu fliehen. Und das hat dann eben auch nicht zum Erfolg geführt, weil eine sogenannte Postenkette sich um das Gebäude aufgestellt hat, die dann eben tatsächlich auf alle die, die versucht haben zu fliehen, geschossen haben.
1016 Menschen sterben in jener Nacht. Eine unfassbare Entgrenzung von Gewalt. Auch für Avrom unbegreiflich.
But I didn't understand how someone who had been sent to Auschwitz, which holds, you know, such a heavy place within the context of the story of the Holocaust.
Ich konnte nicht verstehen, wie jemand, der, anders als seine Frau und die Töchter, Auschwitz überlebt hat, ein weiteres KZ und ein Todesmarsch, während Deutsche und Russen schon um Berlin kämpften, doch noch sterben musste, Stunden vor der Befreiung. Das ist zu grausam, um es irgendjemandem zu erzählen.
It's kind of too cruel to try and tell someone that.
Die Amerikaner sind so nah, man hört sogar schon den Geschützdonner.
Jahr für Jahr kommen Jugendliche aus ganz Europa im Sommer nach Gardelegen. Auf Initiative des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge informieren sie sich über die Geschichte des Ortes und helfen, die Gräber zu pflegen. Wie Tabea und Greta.
Unbeschreiblich, dieses Grauen, was die Menschen dann noch so kurz vor dem Kriegsende erleiden mussten.
Und es ist schade, dass sowas nicht in den Geschichtsbüchern in der Schule drangenommen wird.
Michna aus Rumänien sagt, wir helfen hier.
Yeah, for peace.
Ihr Opfer ist eine Lehre für uns. Krieg ist niemals eine gute Sache.
Never.
Den Ehrenfriedhof, den die Jugendlichen heute pflegen, haben die Gardelegner selbst anlegen müssen. Auf Befehl der US-Armee. Alle Männer der Stadt ab 16 Jahren müssen mit einem Laken und einem Kreuz zur Scheune gehen, die mehr als 1000 Toten mit eigenen Händen bergen, begraben und eine Verpflichtung eingehen. Wie sein Großvater erzählt, er hat Polan. Ihn treffe ich in seinem Zuhause in Gardelegen.
Oben sein Name Gede, Vorname Albert. Wird damit verpflichtet, während seines Lebens das Grab Nummer 230, Reihe 10, Platz C zu pflegen und zu betreuen. Ein Nachfolger wird später ernannt werden als Helfer zur Betreuung und im Falle des Todes oder Krankheit.
Polan und seine Frau Helga sind 82 Jahre alt und wohnen in dem Haus, das ursprünglich Großvater Albert gehörte.
Und wie haben Sie das entdeckt, als Ihr Großvater gestorben war? Oder?
Ja, oben waren da Unterlagen, hier alte, von ihm noch Bücher und was so immer. So. Und da hatte ich ein Buch genommen und mit ihm auf die Karte raus.
Polans Pflichtgefühl ist geweckt und seine Neugier.
Aber wer es ist, wissen Sie immer noch nicht?
Nee, ist ein Unbekannter. Ja, da haben Sie keine Nummer mehr feststellen können, ja, das war sicherlich alles verbrannt gewesen schon.
Ja. Seitdem fahren wir da hoch und pflegen das Grab so weit, wie wir es können immer. Hier steht drin ein Nachfolger.
Ja.
Er ist der Nachfolger.
Wir fühlen uns da verpflichtet. Und so eine Schweinereien da passiert sind. Und da habe ich gesagt, da müssen wir uns auch engagieren. Ja. Das machen wir auch.
Polans haben auch Fragen. Hat der Opa den Marsch der 1000 ausgemergelten Männer damals gesehen? Vor dem Massaker? Sie kamen ja direkt hinter dem Grundstück vorbei. Hat er in dieser Aprilnacht den Tod gerochen? Fragen hat auch Avram Wolf. Vor 2 Jahren besucht er zum ersten Mal Gardelegen. Ich möchte von ihm wissen, wie es sich anfühlt, endlich an Fischels Grab zu stehen.
It was mind-blowing.
Da habe ich begriffen, das ist vermutlich das erste Mal, dass jemand aus seiner Familie hier ist. Ich stand dort als erstes Familienmitglied nach fast 80 Jahren.
In diesem Sommer kommt Avram wieder auf den Friedhof zur Feldscheune Isenschnippe. Dennoch steht etwas aus. Großneffe Avram wünscht sich auf dem Grab vor dem Davidstern eine kleine Gedenktafel für Fischel. Er hat ihn gefunden. Er will ihm seinen Namen zurückgeben. Denn Fischel Wolf, geboren am 11. Dezember 1902 in Lodz, ermordet am 13. April 1945 in Gardelegen, ist nicht vergessen.
80 Jahre nach dem Massaker von Gardelegen, eine Reportage war das von Doreen Jonas.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24 Inforadio.
Die Zeit. Es ist 13.28 Uhr.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
All die unsichtbaren Top-Hörgeräte aus der Fernsehwerbung gibt es auch in den 50 Hörpartner-Filialen, inklusive unserer geballten Kompetenz. Denn selbst das beste Hörgerät muss in jeglicher Hinsicht individuell an Ihr Hörvermögen angepasst und gewartet werden. Also lieber gleich zu Hörpartner, denn Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Schokolade.
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 Schokolade von Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitas Schokolade.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spree auch. Zwischen Dreieck-Nutetal und Ludwigsfelde West gibt es Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. 20 Minuten Verzögerung. Probleme auch auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Sie benötigen bis zu eine Stunde länger. Und in Richtung Dreieck-Werder dauert es vor der Baustelle etwa 20 Minuten länger. Die B1 ist zwischen Gelte und Potsdam in Richtung Potsdam gesperrt nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen. Auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Und auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Die EU-Finanzminister haben in Warschau darüber beraten, wie die Verteidigungsausgaben gemeinsam gesteuert werden können. Ein Vorschlag ist, eine spezielle Koordinierungsstelle dafür einzurichten. Aus Warschau Jakob Mayer.
Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Andrzej Domański, bezeichnet die Verteidigung als Europas derzeit drängendste Frage. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Er forderte erhebliche Investitionen in Verteidigungskapazitäten und in die Industrie.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Wie kann die Weltgemeinschaft besser mit Pandemien wie Corona umgehen? Darüber haben die fast 200 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation in Genf beraten. Jetzt gibt es eine Grundsatzeinigung, wie es hieß. Aus Genf, Katrin Hondl.
Das Pandemieabkommen soll sicherstellen, dass auch ärmere Länder rechtzeitig mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden. Im vergangenen Jahr war das Projekt vorerst gescheitert. Hauptstreitpunkte beim Pandemieabkommen sind die Weitergabe von Informationen über Krankheitserreger und die gerechte Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen.
Hertha BSC spielt gerade in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt. Aktuell steht es im Berliner Olympiastadion noch 0:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder Neiße teils noch wolkiger, aber auch trocken bei maximal 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 11 Grad und in Frankfurt an der Oder 16. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später sind auch Schauer und Gewitter möglich, bis 24 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
So, was bedeutet denn nun der schwarz-rote Koalitionsvertrag? Attacke oder Handbremse? Die 144 Seiten, die Union und SPD am Mittwoch vorgestellt haben, sollen die Regierungsarbeit der kommenden Jahre regeln. Und wenn man denen zuhört, die das Ganze ausgehandelt haben, dann klingt das natürlich nach, jetzt wird alles anders.
Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Große Offensive der Staatsmodernisierung, um unseren Staat ja moderner, aber auch digitaler, effizienter, zugewandter zu gestalten.
Ich spreche immer von der Wir-haben-den-Schuss-gehört-Koalition.
Ja, für CDU-Chef Merz ist natürlich ganz wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, auch wegen des Handelskriegs, den Donald Trump angezettelt hat. Turboabschreibungen, Steuersenkungen und ein Industriestrompreis sollen das Wachstum ankurbeln. Reicht das? Und apropos Geld, wie generationengerecht sind die schwarz-roten Pläne eigentlich? Gibt es Gegenleistungen für junge Menschen, wenn sie schon für das milliardenschwere Schuldenpaket jahrzehntelang Zinsen zahlen müssen? Darüber spreche ich heute mit den beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski und Sarah Beham. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Linda. So, Hand aufs Herz. Der Koalitionsvertrag, 144 Seiten dick. Habt ihr auf Anhieb verstanden, was da drin steht?
Also von mir ein klares Nein, Linda. Ich habe ihn hier ein paar Seiten mal ausgedruckt und ich kann nur so viel sagen, ganz ehrlich. Gut, dass wir hier in einem Podcast sind und nicht im Fernsehen. Also die Nächte werden kürzer, die Augenringe größer. Aber Martin, du schaust ja noch ganz frisch aus.
Vielen Dank. Aber ich habe auch 30 Seiten durchgearbeitet von diesen 144, nämlich Finanzen, Wirtschaft und Klima und Energie. Man muss einfach sagen, das ist von Fachpolitikern ausverhandelt worden, die zum Teil eben ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen haben. Und dann geht es dann bei Klima und Energie um Emissionshandel, CCS und CCU, Kraftwerkstrategie. Viele Leute können mit diesen Begriffen schon gar nichts anfangen und schon gar nicht mit den Details. Und das zeigt auch der Koalitionsvertrag. Man hat versucht, diese vielen schwierigen Fragen auch in irgendeiner Weise eine Richtung vorzugeben. Aber vieles ist auch einfach offen geblieben, finde ich. Und das ist jetzt Sache der Politik in den nächsten 3-4 Jahren, das entsprechend dann auch zu füllen.
Also erhärtet sich der Verdacht, Sie haben es auch ein bisschen mit Absicht gemacht, damit man vielleicht auch einiges nicht so richtig versteht?
Nee, das würde ich so nicht sagen, ganz im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, dass der Vertrag zeigt im Grunde genommen, dass man zum Teil Kompromissformeln brauchte, weil man in einigen Stellen so weit auseinander lag, dass man jetzt Beispiel Heizungsgesetz, da hat die CDU rein verhandelt, das Heizungsgesetz wird abgeschafft und gleichzeitig wird im nächsten Satz klar, es wird auch in Zukunft in irgendeiner Weise ein Heizungsgesetz geben.
Ich finde aber schon auch, dass der Gedanke dahinter ist, schreibst du konkrete Zahlen und Ziele auf, dann wirst du ganz klar dran gemessen. Also so gesehen bei der Ampelregierung, ich erinnere mich an den Koalitionsvertrag, ja, da stand sowas drin wie, wir bauen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen, ja, oder wir führen eine Kindergrundsicherung ein, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Tja, beides so nicht gekommen.
Mhm. Aber ein paar klare Festlegungen gibt's ja schon. Ich gebe dir vollkommen recht, können die Ampelkoalition, die 400.000 Wohnungen, das ist eine Zahl, die man gesetzt hat und man hat sie nicht erfüllt und zwar ziemlich krass hat man sie verfehlt. Und letztendlich weiß man jetzt aber auch, es gibt ein paar klare Festlegungen, Stromsteuer wird gesenkt, Mütterrente soll ausgeweitet werden und so weiter. Da steht auch, das wird so gemacht. Und von daher würde ich sagen, kann man dann auch die Koalition zukünftig daran messen, ob sie das erfüllt oder nicht.
Du hast es ja eben schon erwähnt, du hast dir den Wirtschafts- und Finanzteil eher angeguckt. Wie findest du das Ergebnis, Martin?
Das Bemühen ist schon erkennbar, darauf zu reagieren, dass die Wirtschaft einfach seit Jahren jetzt stockt. Wir haben jetzt 2 Jahre Rezession gehabt und für dieses Jahr haben jetzt gerade die Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wachstum von 0,1% vorausgesagt. Das ist ja praktisch gar nichts. Die Wirtschaft stagniert. Und man versucht jetzt eben durch einige Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen, zum Beispiel Senkung der Stromkosten, zum Beispiel Bürokratieabbau, da wieder Schwung reinzubekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, wie viele, ja auch die Wirtschaftsforscher, dass das zwar in die richtige Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen wenig ist, um jetzt wirklich die versprochene Wirtschaftswende, davon war ja die Rede von Seiten der Union auch, die dann wirklich jetzt in Gang zu setzen.
Ja, bemühen ist auch wieder so ein bisschen zögerlich, ne? Also das ist so, eigentlich wollte doch gerade die Union ein anderes Zeichen setzen.
Ja, aber sie regiert eben auch zusammen mit der SPD und da hat man eben teilweise ganz unterschiedliche Sichtweisen, was die Finanzpolitik angeht, was die Steuerpolitik angeht. Also soll man zum Beispiel Steuern erhöhen für Leute, die viel Geld verdienen oder die Union sagt dann lieber eher senken. Das ist auch ein Kompromisspapier schlichtweg. Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist es ein Kompromisspapier. Und in diesen Kernfragen Wirtschaft und Finanzen sind Union und SPD auch traditionell einfach nicht immer einer Meinung.
Ich bin auch sehr gespannt beim Thema Bürokratieabbau. Dieses Ziel hat sich ja bisher jede Koalition seit 1990 gesteckt.
Wahnsinn.
Mal kurz zusammenrechnen, wie viele Jahre das schon sind. Aber dieses Mal könnte es vielleicht gelingen. Sarah, du hast dir im Vertrag die Themen angesehen, die junge Menschen angehen. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich muss ehrlich sagen, Linda, was mich zuerst aufhorchen hat lassen, ne, als da dieser Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, Friedrich Merz im Scheinwerferlicht vorm Mikro, noch bevor er auf die Wirtschaft eingegangen ist, Martin, muss ich dazu sagen, ist er auf die junge Generation eingegangen, hat sie angesprochen und ich saß da, ich so, okay, schau an, hatte parallel den Vertrag schon da und scrolle, ja, Messlatte, Erwartung war also oben. Und in der Tat, also wenn ich hier jetzt nochmal durchblätter, ganz am Anfang steht auch der Satz, Familien stehen im Mittelpunkt. Also Erwartung hoch, scrolle weiter, ne, und sehe noch am Bildschirm von dieser Pressekonferenz Lars Klingbeil auch im Scheinwerferlicht einmal hier über die Stirn drüber gewischt, weil anscheinend ziemlich heiß. Und ich muss gestehen, also mir sind auch ein paar Schweißtropfen runtergeronnen, weil ich eben nicht wirklich auf Anhieb sofort was Konkretes gefunden habe und ja berichten musste. Also meine Bereiche Familie, Jugend vor allem, vieles unkonkret und doch auch ernüchternd. Und ich bin das mal durchgegangen. Und in solchen Koalitionsverträgen, da gibt's ja immer Abstufungen, auch in Begriffen. Wenn da sowas steht wie wir werden, also dann kann man ja schon davon ausgehen, Martin, du nix, ne? Also dass das Prio hat, dass das kommt. So, wenn ich jetzt hier meinen Bereich durcharbeite, Beispiel BAföG, da steht, wir wollen das modernisieren. Es ist ja doch eine Abschwächung zu wir werden. Also schauen wir mal. Und noch schwächer wird's, wenn ich aufs Wahlalter schaue, das auf 16 Jahre zu senken, das soll geprüft werden. Ja, also mit Vorsicht zu genießen. Und was ich rausgelesen habe, der schwächste Begriff unter anderem beim Thema Elterngeld, da steht, unser Ziel ist eine Digitalisierung beim Elterngeld. Und ich weiß nicht, Martin, Ziel, Linda, Ziel, kommt das eher nicht,
oder? Ich meine, da kommen wir jetzt zu dem berühmten Wort Finanzierungsvorbehalt, weil das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen bei dem Werden, Wollen, Prüfen und Ziel setzen.
Ja,
man kann sich ja vieles vornehmen und bestimmte Sachen sollen ja wirklich kommen. Also Mütterrente, Stromsteuer, da steht Werden. Stromsteuer senken jetzt und auch einige andere Punkte. Das kostet ja alles Geld. Und dann gibt es andere Sachen, die geprüft werden sollen, die auch Geld kosten. Und derzeit ist es eben so, obwohl man sich ja diesen riesigen Verschuldungsspielraum geschaffen hat, ganz zu Beginn der Sondierungsgespräche, die gigantischen Sondervermögen und für die Bundeswehr wird ja auch wahnsinnig viel Geld bereitstehen. Trotzdem erkennt man schon jetzt, dass an vielen Ecken und Enden wahrscheinlich das Geld nicht reichen wird, weil das Geld über die Sondervermögen soll investiert werden, soll auch in die Rüstung auch gehen. Da ist die Frage, die ganzen Sozialsysteme werden immer teurer werden, das kostet alles Geld und man hat zusätzliche Ausgaben geplant. Und dann ist die Frage, kann man all das, was man sich so wünscht, zukünftig finanzieren? Das ist der Finanzierungsvorbehalt und da werden noch ganz interessante Debatten, glaube ich, kommen.
Ja, aber deswegen, also jetzt nochmal auch aus Sicht einer jungen Generation gesprochen, da werden ja bestimmte Themen und Probleme, Baustellen in die Zukunft verschoben, eben deswegen bleibt schwammig. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Koalitionsvertrag, ne, dieses Papier hier, schon auch klar macht, ne, die künftige Generation, junge Leute, junge Familien, die sind eben nicht die Zielgruppe der künftigen Regierung. Viele Themen werden da verschoben und ich will schon sagen, das überrascht doch auch. Ich will dran erinnern, nach jeder Wahl ist der Aufschrei groß, die vermeintliche Überraschung, um Gottes Willen, die Jugend, die Welt extremer rechts, links in Zeiten, die polarisiert sind, da hätte man doch erwarten können, dass die Regierung da doch noch mal mehr auf die Bedürfnisse der Jungen eingeht. Du meldest dich, aber ich will noch was sagen, Martin, du auch als Wirtschaftsexperte. Ich habe noch was rausgefunden. Einmal den Vertrag hier durch die Suchmaschine gejagt und die Suchbegriffe eingegeben. Deine Begriffe, zum Beispiel Wirtschaft, kommt im Vertrag 173 Mal vor. Und jetzt rat mal, Generationengerechtigkeit, was meint ihr? Wie oft? Hä?
Ich würde sagen unter 10, also im einstelligen Bereich.
Ja, wäre ich jetzt auch leider irgendwie dabei. 9.
Ganze 2 Mal.
Ja. Wow. Haben wir beide recht gehabt.
Ja.
Also, kann man auch positiv sehen. Man
muss Glückwunsch an euch, aber
Also ich will nur eine Sache, mich überrascht das nicht. Wir haben 2 Parteien, die eigentlich Rentnerparteien sind, oder 3 Parteien, Union und SPD, die vorwiegend in allererster Linie von Leuten gewählt werden, die so in meinem Alter sind oder noch älter und eben nicht in deinem Alter, liebe Sarah. Und von daher ist deren Priorität natürlich auch diese Klientel zu bedienen. Ich habe es gerade gelesen, über 45 oder die Hälfte des Landes sind über 45 Jahre alt.
Ja klar,
alt.
Demografischer Wandel, natürlich.
Genau, die Demografie sorgt dafür. Und wir haben eben 2 Parteien, die ganz stark eben sind bei den älteren Jahrgängen und eben nicht bei den jüngeren. Und von daher haben die ganz klar auch einen Blick,
ja, wir müssen was für die Rentner tun und nicht so sehr unbedingt für die 16- oder 17-Jährigen.
Ja, aber ganz kurz, ne? Politik ist ja jetzt auch nicht wie Fernsehanstalten, wo bestimmte Fernsehsender sind nur noch für ältere Zuschauer da. Also die müssen ja alle im Blick haben. Die machen ja nicht jetzt nur Politik für Ältere. Also nö, irgendwie ist das doch auch fatal, oder?
Das ist fatal, aber schaut euch nochmal die Zusammensetzung auch des neuen Bundestags an. Der wird generell älter, männlicher, weniger Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Da muss man schon auch die Frage, ja, der Repräsentation stellen. Und was für mich auch immer ganz, ja, eindrücklich ist, gerade eben junge Leute, auch junge Familien, die haben nicht die Lobby, die große Lobby, die Wirtschaftsverbände und Vertreter, die da hier Rabatz oder Rambozambo, ja, um es vielleicht auch mit Worten von Friedrich Merz zu sagen haben. Deswegen, was machen denn junge Familien? Ja, die gehen da nicht ständig auf die Straße, denn die sind daheim, die passen auf die Kinder auf. Da geht's drum eben auch, ja, Kinderbetreuung, denn das ist eine große Baustelle, wird aber auch im Koalitionsvertrag angesprochen. Also, will hier auch sagen, es gibt gewisse Punkte, es gibt gute Ansätze, so, und die müssen dann aber auch mit Leben gefüllt werden. Man hat aber das Problem zum Beispiel der Kinderbetreuung erkannt. Also Kita-Ausbau, Schulen, Sanieren, Bauen, das alles kommt davor im Vertrag. Ja, bei den Zahlen wird's dann aber wieder unkonkret. Aber das sind jetzt erstmal Versprechen. Wir haben gelernt, keine fixen Zusagen.
Lasst uns mal ein bisschen sortieren. Lasst uns noch mal einmal jetzt erstmal auf die Wirtschaft schauen. Man kann ja vielleicht zu Friedrich Merz sagen, zu seiner Entschuldigung, dass er angetreten ist zu einer Zeit, wo Deutschland in der Rezession steckt und Trump macht gerade Zollchaos und spielt Handelskrieg. Trotzdem hat er jetzt diesen Vertrag aufgesetzt. Und Martin, gibt es da irgendwie schon eine Reaktion aus der Wirtschaft? Vielleicht auch positive. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit draufgehauen auch ein bisschen, aber ja. Vielleicht können wir ja auch mal das Positive, vielleicht ist da ja auch was dabei.
Also die Kernaussage, glaube ich, auch der meisten Ökonomen und auch der Wirtschaftsverbände ist, das geht in die richtige Richtung, aber letztendlich müsste da eigentlich mehr kommen. Und ein Grundproblem ist ja in Deutschland, mal abgesehen davon, dass jetzt eben die erwarteten und erhofften Steuersenkungen jetzt nicht in dem Maße kommen, wie sich das die Wirtschaft vor allem mehr erhofft hat, auch was die Unternehmenssteuer angeht und so weiter. Da gibt es ein paar Ansätze, diese sogenannten Turbo-Abschreibungen, also dass Investitionen steuerlich besser geltend gemacht werden können. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen. Letztendlich hatte sich die Wirtschaft da mehr steuerliche Impulse erhofft. Ein Grundproblem, das sagen ja die Ökonomen, auch die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das nochmal hervorgehoben. Ein Grundproblem in Deutschland ist ja, dass inzwischen die Sozialkosten bei uns über Rentenversicherung, auch die Zuschüsse zu den Krankenversicherungen, dass die halt auch ja immer weiter ansteigen, weil wir eben diese Demografie haben, dass Leute immer älter werden und gerade die Renten fressen ja sozusagen einen großen Teil des Bundeshaushalts auf. Und da kann man sich sozusagen immer weniger Luft verschaffen für andere Dinge, um Gelder zu investieren. Und jetzt hat man gesagt, wir machen jetzt diesen großen Schluck aus der Pulle, wir machen diese 500 Milliarden, um eben Geld zu investieren und hofft darauf, dass da eben auch jetzt die Wirtschaft wieder stärker wächst. Das ist ja die große Hoffnung, um dann auch wieder mehr Spielräume zu haben, um auch Sozialkassen besser finanzieren zu können, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und es würde dann im Zweifelsfall dann ja auch wieder den Familien zugutekommen, wenn sozusagen die Wirtschaft wieder so floriert, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde insgesamt die Hoffnung dann auch den Staatsfinanzen zugutekommen, weil die dann ja auch wieder mehr Steuern zahlen am Ende des Tages, wenn die Wirtschaft richtig brummt, etwa über die Mehrwertsteuer auch.
Sarah, gibt es denn aber Stellen im Koalitionsvertrag, wo man sagen kann, hier fließt Geld in die Anliegen junger Menschen?
Ja doch, also so ein bisschen blitzt da dann doch auch wieder hier die Spendierfreude durch. Wir werden sehen, was davon kommt, aber sowas wie Deutschlandticket soll bleiben, kommt ja einigen zugute, vor allem auch in den Städten, wenn ich ans Land denke, dann soll da auch der Führerschein billiger werden. Und im Papier wird vor allem auch, ne, wird die Gruppe Azubis und Studis in den Blick genommen. Da ist die Rede von WG-Garantie, also was die aber genau ist, das werden wir sehen.
Also bezogen auf Wohnungen, dass sich Studenten Wohnungen wieder leisten können, damit sie studieren gehen können überhaupt, ne?
Dass du überhaupt eine Bude bekommst, ja, in größeren Städten, die sind ja Mangelware. Und wie die Regierung da eine Garantie wirklich durchbringen will.
Jetzt ist die Frage, schreiben sie werden, wollen, prüfen das, oder Ziel?
Genau, das müssen wir noch prüfen, ob sie das prüfen. Also konkreter werden sie aber, wenn wir jetzt bei den Studis bleiben, eben beim Thema BAföG soll höher werden und auch die Wohnkostenpauschale, also der Zuschuss soll steigen von 380 auf 440. Es ist ein Anfang und auch, was ich rausgelesen habe, ja, auch junge Familien, die sollen mehr auf dem Konto haben, eben Beispiel Elterngeld, das soll ansteigen, auch die Einkommensgrenzen nochmal angepasst werden, sodass mehr Familien davon profitieren. Alles in allem finde ich teure, teure Vorhaben. Und da ist für mich noch die große Frage, wie das gegenfinanziert werden soll und wer das letztlich wirklich dann alles trägt und schultert.
Also ich glaube, da kann man ja ganz klar auch ergänzen, es gibt zwar dann Vorteile für die jüngere Generation, gleichzeitig können sie auch zusätzliche Belastungen erwarten. Also wenn man jetzt ganz viele Schulden macht, heißt das zukünftig Zinszahlungen im Bundeshaushalt. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber letztendlich wird der Kuchen, den der Bund hat, um Geld zu verteilen, durch diese Zinszahlungen ja immer kleiner, je mehr Schulden man hat. Das ist ganz banal.
Und es gibt noch ein anderes Problem, was Paul anspricht. Wir haben uns mal wieder auf der Straße umgehört und Paul macht sich über das Thema hier Sorgen.
Moin, mein Name ist Paul Scherer. Ich lebe in Kirchberg, im Hunsrück. Und mich interessiert, wie meine Rente quasi gesichert ist, wenn wir jetzt Schulden machen und die Wirtschaft in Deutschland eher zum Stagnieren als zum Wachsen kommt.
Also das ist natürlich dann auch absolut gerechtfertigt. Von daher die Frage, wie generationsgerecht findest du das Papier, Sarah?
Jetzt fragst du eine 31-Jährige. Wir haben ja alle hier unterschiedliches
Alter.
Unser
Alter verglichen schon. Ich sag jetzt meins nicht.
Ich meins auch nicht.
Aber ich kann nur sagen, wirklich, ich war auch vor der Wahl im Wahlkampf hier unterwegs. Und was Paul angesprochen hat, das ist mir immer und immer wieder begegnet in Kreuzberg. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann, der hat sein Handy rausgezogen. Ich habe ihn gefragt, was beschäftigt dich denn, ne? Was ist dir wichtig? Der zieht sein Handy raus aus der Hosentasche und sagt, naja, schauen Sie mal, mir geht das Thema Rente auch nicht mehr aus dem Kopf und ich lese mich gerade ein in Aktienfonds und so weiter, bin aber Azubi, ja, viel Geld, um da wirklich jetzt privat vorzusorgen, bleibt mir nicht. Deswegen Rente, großes Thema und deswegen nochmal reingezoomt, reingeschaut in das Papier, in den Koalitionsvertrag. Das sind ja vor allem Rentenversprechen für die ältere Generation drin. Das Rentenniveau bleibt erstmal für die nächsten Jahre stabil. Die große Frage bleibt offen, was ist denn danach? Also eine wirklich langfristige Rentenreform, die wird nicht angepackt.
Dafür gibt es jetzt die Kommission, die da eingesetzt werden soll, die das Ganze prüfen soll. Aber da ist vollkommen recht. Union und SPD sind vor allem Parteien, die auf die Älteren schauen. Der SPD war es insbesondere wichtig, dieses Rentenniveau erst einmal stabil zu halten. Das heißt eben aber auch höhere Beiträge für die, die eben arbeiten gehen. Und das sind dann eben dann die Jüngeren im Grunde genommen. Und ab 2031 ist, ja, das wird dann irgendwann mal, jetzt muss man sich dann verständigen und einem wirklich ein Konzept vorlegen, das dann hält.
Ja, und es gibt ja noch ein Thema, was gefühlt ja auch gar nicht mehr aufkam. Das ist das Thema Klima. Und da hat Sabina tatsächlich auch eine Frage zu.
Ich heiße Alina, bin 26 Jahre alt und mich beschäftigt das Thema Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade in der Politik nicht wirklich berücksichtigt wird. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass man dann irgendwann selbst Kinder hat. Was wird mit denen? Was könnte die Politik jetzt noch für das Klima tun?
Also steht da irgendwo eigentlich was drin im Koalitionsvertrag zum Thema Klima?
Ja, da steht schon einiges drin. Das sind alleine Klima und Energie, fast 10 Seiten. Ich würde davon ausgehen, dass diese Koalition das den Bereich Klima nicht als gleiche Priorität haben wird wie die bisherige Ampelregierung, vor allem Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Aber man muss auch jetzt keine 180 Grad Kehrtwende oder keinen Rückschritt um 180 Grad oder dass man da die Vollbremsung einlegt erwarten. Man wird im Wesentlichen da weitermachen, Ausbau der Erneuerbaren, vor allem Umstieg in der Industrie, dass die eben klimafreundlicher produziert. Das wird man mit Sicherheit weitergehen, auch viel Geld da reinstecken. Die Energiewende kostet ja wahnsinnige Summen. Der Netzausbau steht an. Da muss noch ganz viel gemacht werden. Das ist im dreistelligen Milliardenbereich, was da an Kosten auf den Staat zukommt oder auf die Leute zukommt letztendlich. Und da ist die Frage jetzt, und das, glaube ich, ist der Unterschied. Man wird mehr darauf achten, was ist bezahlbar, wie viel Belastungen sind kurzfristig überhaupt vertretbar, auch für einzelne Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz. Und da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abschwächen. Aber man wird trotzdem den Pfad weitergehen. Ziel ist ja Klimaneutralität 2045. Dazu bekennt man sich. Ob man es erreicht, kann man nicht vorhersagen. Aber man ist ja auf dem Weg, auf jeden Fall seit vielen Jahren den Treibhausgasausstoß deutlich zu reduzieren in Deutschland.
Wobei man nicht vergessen darf. Also du hast gesagt, ne, bekannte Wege werden jetzt auch weitergegangen, auch angestoßen durch die Ampelregierung. Aber allein, was die Ampelregierung ja geplant hat, das hätte nicht gereicht, um 2045 klimaneutral zu werden. Deswegen, ich sehe im Koalitionsvertrag doch auch Abschwächungen beim Thema Klima. Wenn wir nochmal, ne, wie anfangs beim Wording, bei den Begriffen sind, dann steht da drin das Ziel der Klimaneutralität. Was es heißt, haben wir hier jetzt auch ausbuchstabiert. Und es gibt diverse Studien auch vom Bundesumweltamt. Der eingeschlagene Weg reicht nicht. Und das sind auch widersprüchliche Dinge drin. Einerseits will man das Ziel erreichen. Andererseits sowas wie die Pendlerpauschale bedeutet natürlich auch, der Verkehr auf der Straße wird weitergeführt. Und weil die Frage war, was kann denn die Politik tun? Ich habe nochmal reingeschaut ins Papier und es wäre ja denkbar, ne, das als Querschnittsthema über alle anderen Ministerien hindurch mitzudenken. Das Thema Klima konkret wird als Querschnittsthema übrigens eins, und zwar Seniorenpolitik und die Senioren überall mitdenken. Warum kann ich das nicht auch bei der Jugend und beim Klima machen, das auf allen Themen, auf allen Ebenen, Ministerien und in allen Häusern mitzudenken? Das kostet kein Geld, aber Überzeugung und politischen Willen, und den sehe ich Stand jetzt so noch nicht.
Wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Überblick geben konnten, was da jetzt alles so ansatzweise drin steht. Falls ihr Fragen dazu habt, dann immer wieder gerne her damit. Schreibt uns entweder an berlincode@ard.de eine Mail oder eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Ich hoffe, dass wir euch einen Überblick geben konnten, was da jetzt drin steht im Koalitionsvertrag, und deswegen schon mal ganz großen Dank an Sarah Beham und Martin Polanski. Schön, dass ihr heute da wart.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Linda.
Das war die Kurzversion von Berlin Code. Die lange Fassung, die gibt es in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B101 Luckenwalde in Richtung Herzberg-Elster. Zwischen Kloster Zinner und Jüterbock gibt es Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck-Nutetal und Ludwigsfelde West gibt es Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. 20 Minuten Verzögerung. Probleme gibt es auf der A10 dem westlichen Berliner Ring in Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Sie benötigen bis zu eine Stunde länger. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es vor der Baustelle etwa 20 Minuten länger. Meldungen vom Stadtverkehr Berlin. A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 in Richtung Dresden. Zwischen Adlershof und Schönefeld Nord ist die Autobahn gesperrt. Dort wurde die Höhenkontrolle ausgelöst. Westend. Rund um das Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. Bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es hier kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt die öffentlichen Verkehrsmittel. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz und auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Finanzminister der Europäischen Union haben heute über die Aufrüstung Europas beraten. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, hat die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage bezeichnet. Er begrüßte, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz.
Der designierte Kanzler Merz spricht schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Das hat CDU-Generalsekretär Lindemann der Rheinischen Post gesagt. Ivo Maruschik.
Im Koalitionsvertrag seien Zurückweisungen vereinbart, erklärte Lindemann. Diese Maßnahmen würden jetzt zügig angegangen. Dabei ist nach seinen Worten entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das mache Abschiebeflüge leichter, argumentiert Lindemann. Der CDU-Generalsekretär unterstrich, dass auch ein Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme und eine Aussetzung des Familiennachzugs geplant sind. Er kündigte an, dies werde bis Mitte Juli umgesetzt.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumte inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Hertha BSC spielt gerade in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt. Aktuell steht es im Berliner Olympiastadion noch 0:0.